Hey, Funky Manu hier zusammen mit Funky Kong aus dem neuen Spiel Donkey Kong Country Tropical Freeze. Genau dieses Spiel, über das wir heute reden, verlosen wir zweimal. Nintendo hat uns zwei Versionen zur Verfügung gestellt, die wir natürlich gerne an euch weitergeben. Alles, was ihr dafür tun müsst, um ein Paket aus Spiel, Aufklebern und Schlüsselanhänger bestehend zu gewinnen, ist, ihr kommentiert unter diesem Blogpost, welcher Donkey Kong Charakter euer Lieblingscharakter ist und begründet das ein bisschen. Natürlich entscheidet das los, und wenn ihr Patreon seid, wenn ihr uns unterstützt auf patreon.com/insertmoin und diesem Podcast dabei helft, weiter zu gedeihen und zu wachsen und uns es zu ermöglichen, das hauptberuflich zu machen, dann nehmt ihr automatisch an allen Verlosungen und allen Gewinnspielen teil, wie das schon immer so war. Also entweder Patreon werden und nichts tun und auf die Glücksfee hoffen oder unter diesem Blogpost kommentieren. Das Los entscheidet. Wir beenden diese Verlosung eine Woche, nachdem dieser Podcast ausgestrahlt worden ist. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Alle Infos findet ihr weiterhin auf dem Blogpost. Jetzt viel Spaß mit unserer Folge zu Donkey Kong Country Tropical Freeze für die Switch. Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, den täglichsten Spiele-Podcast der Welt. Ich bin der Manu, bei mir ist mein wunderbarer, geschätzter Kollege Daniel. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Und wir haben heute einen Retro-Gast zu Gast, was passenderweise zu einem Spiel von den Retro-Studios. Guten Morgen, Fabian von Rocket Beans und natürlich neuerdings auch Podcaster bei Super Stay Forever. Guten Morgen, Fabi.
Hallo, hallo Manu, hallo Daniel. Schön, dass ich mal wieder hier mit dabei sein kann.
Ja, lang ist's her, aber ist ja gar nicht so schlimm, weil ich höre dir sehr gerne zu bei Super Stay Forever. Du bist ja da neu ins Team bei Gunnar und Christian eingestiegen, um für Konsolenspiele als Spezialexperte zu dienen. Und die Folgen gefallen mir wirklich außerordentlich gut, wollte ich an der Stelle mal ganz öffentlich hier zu Kund geben.
Dankeschön, das freut mich sehr. Ja, ich habe die beiden ein bisschen belabert, dass sie doch auch mal was zu Konsolenspielen machen wollen. Jetzt hat gerade Christian da aber nur eine sehr vereinzelte Expertise, sage ich mal. Der kennt ein paar Spiele, die ihm irgendwie am Herzen liegen, aber nicht so in der Breite. Und ja, dann hat sich das irgendwie ergeben, dass wir diesen Ableger da ins Leben gerufen haben, wo wir jetzt so im Groben jeden Monat mal eine neue Folge machen.
Ja, wenn ich mir Christian vorstelle, sehe ich den zwischen PC-Boxen sitzen und nicht irgendwie vor dem Fernseher und SNES mit kurzem Kabel und Donkey Kong spielend, Daniel. Da kann ich mir Christian tatsächlich nicht vorstellen, aber deswegen bist du ja da, Fabian, weil wir heute auch genau über dieses Thema reden. Donkey Kong Country Doppelpunkt Tropical Freeze. Ist neu erschienen für die Switch, und so neu ist es gar nicht, Fabi, weil wir haben vor einigen Jahren ja schon darüber gesprochen, als es für die Wii U-Version rausgekommen ist, und da schließt sich der Kreis, du warst auch für die 3DS-Version da, für Donkey Kong Country Returns. Da waren wir noch bei Super Level, da waren wir noch weit unter 1000 Folgen, Folge 953, so lang ist es schon wieder her.
Ach, lustig, ja, das mit dem Wii U-Teil, also mit dem Tropical Freeze Original, das wusste ich noch. Jetzt für das 3DS-Spiel hatte ich gar nicht mehr auf dem Zettel, aber stimmt.
Jetzt, ja, wo du sagst. 765, so schnell geht die Zeit.
Ja, und im Grunde ist es ja fast noch das gleiche Spiel, oder? Hat sich ja nicht so viel getan.
Es ist ein klassischer Port. Es kam eine kleine Änderung dazu. Bevor wir zu diesen wirklich Änderungen kommen, Daniel, du bist ja auch da, weil du damals bei der Wii U nicht das Spiel gespielt hast. Fabian und ich haben es ja damals gespielt und können jetzt ein bisschen darüber reden, was sich denn so verändert hat. Vielleicht magst du mal kurz beschreiben, auch stellvertretend für alle, die Donkey Kong Country Tropical Freeze auf der Wii U gar nicht erlebt haben, was das überhaupt für eine Art von Spiel ist.
Gute Frage. Also ich, derjenige, der es nicht auf der Wii U gespielt hat, soll jetzt erklären, was für ein Spiel auf der Wii U
war.
Weil
du es ja jetzt gespielt hast.
Ach so, okay. Ja. Also es ist im Grunde eigentlich ein klassischer Plattformer. Das ist ja auch, wenn man den Namen Donkey Kong hört, eigentlich logisch, weil das war schon immer ein Plattformspiel und quasi Nintendos zweitwichtigste Plattformer. Lizenz, Marke oder so, würde ich sogar sagen, obwohl ja eigentlich historisch gesehen absurderweise Donkey Kong sogar die ältere Figur ist als Mario, absurderweise, weil Donkey Kong gab schon, da hieß Mario nur gesichtslos Jumpman, und erst später ist dann eigentlich Mario diese Nintendo-Figur und dann auch wirklich das Nintendo-Maskottchen geworden, aber den Donkey Kong gibt's eigentlich schon viel früher, aber er hat's dann doch nur so in die zweite Reihe der Maskottchen geschafft. Und tatsächlich ist jetzt dieses Tropical Freeze, was auch einfach so heißt, also das heißt, da kam jetzt nicht noch irgendein Zusatz dazu, die mehr oder weniger exakt gleiche Version des Wii U-Spiels. Es gibt noch eine Neuerung, den Funky Kong. Deswegen habe ich auch am Anfang gedacht, Manu, du sagst Funky Fabian, als du ihn vorstellst, weil das würde so schön passen. Und sonst ist es aber der klassische Jump-and-Run-Nummer, dass man eben einfach von links nach rechts läuft, dabei Bananen einsammelt, wie sich das für so einen Affen gehört, und über ja, Gegner drüber springt, über Plattformen und Ebenen drüber springt und sich an Lianen entlanghangelt und dann einfach versucht, zum Ende zu kommen. Und da gibt's dann 6 Inseln, die man jeweils befreien muss, weil es gibt sogar eine kleine Hintergrundstory, dass irgendwie die Welt da, diese tropische Welt, wurde von so, ja, was sind das, Eispiraten mehr oder weniger? Also das sind so
Pinguine, oder?
Ja, aber es gibt ja auch Walrosse und so andere, also halt alles so eher aus ja kälteren Gefilden Tiere, die dann irgendwie diese Welt da überfallen und alles einfrieren. Und ja, Donkey Kong muss eben dafür sorgen, dass seine Inseln wieder frei werden.
Ja, genau genommen sind es sogar 7 Welten, wenn man nämlich alles sammelt, was es in den ersten 6 Welten gibt. Das heißt, alle Kong-Buchstaben, es sind in jedem Level 4 Buchstaben versteckt, die zusammen das Wort Kong ergeben, und auch alle Puzzleteile, die man finden kann. Dann schaltet man im ersten Schritt solche Tempel frei in jeder Welt, also einen Tempel in jeder Welt. Und wenn man die alle auch noch schafft dann am Ende, dann kriegt man noch so eine 7. finale Bonuswelt, die aus wirklich 3 super schweren Levels besteht. Und das im Kontext des Spiels heißt es sehr viel, weil auch vorher, finde ich, weiß nicht, wie ihr das so empfunden habt, das Spiel ist generell sehr, sehr schwierig teilweise, wenn man es mit dem Anspruch spielt, alles einsammeln zu wollen.
Ja, ich habe noch mal in den Blogpost geguckt für den Cast, weil ich ja geguckt habe, welche Folgennummer das war. Und da steht irgendwie 8-mal drin, dass es fiese Bosse gibt. Und es ist wirklich ein sehr klassischer Plattformer, auch klassisch Nintendo schwer, was ja Nintendo davor oft vorgeworfen wurde, dass es zu einfach wird oder so. Aber das kann man diesem Spiel tatsächlich überhaupt nicht vorwerfen. Ich finde, es ist richtig schön knackig. Also man kommt gut durch, wenn man eben keine Buchstaben sammelt, keine Puzzleteile sammelt. Aber wenn man wirklich alles schaffen will, und spätestens bei den Bossen merkt man schnell, dass das Spiel schon bröckelhart ist, oder Daniel? Ist wahrscheinlich auch mit ein Grund, warum dieser Funky Kong Modus mit eingeführt worden ist jetzt beim Re-Release.
Vermutlich auch, weil tatsächlich ist der Funky Kong Modus ein Modus, der das Spiel deutlich leichter macht. Kurz zur Erklärung, der Funky kann so einen Double Jump, also das heißt, wenn er einmal springt und dann in der Luft ist, kannst du nochmal einen Sprung machen. Du kannst, wenn du die Sprungtaste festhältst, durch die Luft segeln. Also der läuft dann auf seinem Surfboard, was er hat, und dann dreht sich das halt so wie so ein Propeller. Das heißt, damit kannst du auch manchmal verhindern, dass du irgendwie abstürzt, wenn zum Beispiel unter dir eine Plattform wegklappt und dann erst nach ein paar Sekunden wieder hochklappt, dann kannst du dich so dann irgendwie retten. Ich glaube, ein Großteil der Stachel macht ihm keinen Schaden. Und er hat für die Unterwasserlevel unbegrenzte Atemluft. Mhm. Und das sorgt.
Und er hat mehr Luftballon. Er hat mehr Leben, also mehr Herzen.
Genau, also das heißt, es sorgt alles in der Kombination dafür, dass das schon als eine Art Easy-Mode gelten muss, weil diese ganzen Sachen helfen dir deutlich dabei. Weil sonst gibt's manchmal tatsächlich, habt ihr recht, sehr knifflige Level. Also da musst du schon genau jeden Sprung richtig setzen, das Timing muss perfekt passen. Es gibt die berühmten, verhassten Loren-Level, wo du halt manchmal erst gefühlt, also eine Viertelsekunde vorher siehst, dass da ein Abgrund kommt und dann richtig springen musst. Und das sind schon alles so Momente, wo man halt dann auch echt ein paar Mal stirbt, weil es halt einfach ein sehr, ja, wie soll ich das beschreiben, Fabian, so ein vertikaler Plattformer, ne? Also man kann sehr, sehr oft abstürzen. Meistens sind gar nicht die Gegner das Problem, sondern einfach der Abgrund unten drunter.
Genau, man fällt relativ häufig in Abgründe. Es gibt dann, es gibt diesen Shop im Spiel, wo man sich für solche Goldmünzen auch Sachen kaufen kann. Und da gibt es tatsächlich auch ein Item, was quasi bewirkt, dass man einmal wieder zurückgefischt wird, wenn man in den Abgrund gefallen ist. Und das darf man gar nicht unterschätzen, wie hilfreich das manchmal sein kann. Also auch andere Items, die man dort kaufen kann, wie zum Beispiel, dass man einen zusätzlichen Trefferpunkt bekommt. Das wirkt sich schon sehr stark aufs Spiel aus, allerdings nur im Standardmodus, im Funky Kong Modus, du hast es eben schon mal beschrieben, da ist halt alles wirklich sehr entgegenkommend, also Funky hat nicht nur ein Herzchen, glaube ich, mehr als die Standard 2 Herzen, sondern er ist mit 5 Herzen unterwegs und er ersetzt auch dieses ganze Feature der 2 verschiedenen Charaktere, die man eigentlich hat, weil man hat eigentlich ist man mit Donkey Kong unterwegs und dann hast du immer, je nachdem, für welchen Begleiter du dich entscheidest, wenn du dieses Fass aufsammelst, dann hast du entweder Cranky, Dixie oder Diddy. Und die haben verschiedene Fähigkeiten, zum Beispiel, dass sie eben so einen Segelflug machen können, oder Cranky hat so einen Gehstock, mit dem er sich halt auch von Stacheln wieder abstoßen kann, um nicht getroffen zu werden. Und Funky vereint quasi all das in sich in einer einzigen Figur. Und ich finde das nachvollziehbar. Ich finde aber auch persönlich, habe das mal angefangen, das so zu spielen. Das nimmt mir dann wiederum relativ viel Freude weg am Spiel, weil es das Spiel halt sehr, sehr einfach macht. Sie haben wirklich alles, wo man sich dran stören könnte oder was man als schwierig empfinden kann, wird da so ein bisschen rausgebügelt. Und dann merkt man halt auch, beziehungsweise wird man am Anfang gleich darauf hingewiesen, und ich verstehe es gar nicht, dass es eine Einmalentscheidung ist. Man kann am Anfang sagen, man spielt das Spiel klassisch oder man macht diesen Funky Kong-Modus, aber dann ist man für immer darauf festgelegt. Und das finde ich eine sehr unglückliche Entscheidung, weil ich persönlich, ich weiß nicht, es gab vielleicht 2, 3 Level über das ganze Spiel, wo ich gedacht habe, oh, die nerven mich gerade so dermaßen, das würde ich mir jetzt gerade ein bisschen leichter machen, aber es dann wieder zurückstellen, aber das geht nicht.
Ja, das verstehe ich auch nicht. Ich hätte jetzt erwartet, dass es so ein bisschen wie der Super Luigi damals ist, dass man, wenn man an gewissen Stellen halt nicht weiterkommt, sagt, hier, ich kaufe mir jetzt den Funky und dann komme ich da drüber. Das hätte ich jetzt auch besser gefunden. Diese Entscheidung entweder oder ist ein bisschen seltsam, weil der Funky halt es so arg einfach macht. Also wie gesagt, man muss den ja nicht benutzen, aber es wäre halt idealer gewesen, den punktuell einzusetzen. Ich weiß nicht, ob sie deswegen wegen Speedrunnern oder sowas gemacht haben, dass halt dieser klassische Modus klassisch bleibt, damit das Grundspiel sich nicht verändert, damit sich keiner beschweren kann. Weil so kann sich ja niemand beschweren. Es ist halt einfach ein optionaler Spielmodus, den du ja nicht benutzen musst. Aber punktuell einsetzbar wäre es natürlich ein bisschen besser gewesen.
Ja, wobei ich schon finde, man kann sich schon in gewisser Weise darüber beschweren, weil man halt sagt, ja, dann benutze ihn halt nicht. Dann bleibt halt wirklich wieder nur noch das Ausgangsspiel übrig. Und da kommst du natürlich immer an den Punkt, dass Leute sagen, na ja, das Spiel kostet halt 60 € im E-Shop, also ich glaube 50 € in physischer Version, aber ist für die Wii U schon echt lange als so eine Neuauflage für 20 € erhältlich. Und dann machst du dich natürlich angreifbar als Nintendo, wenn du sagst, hey, unser einziges richtiges neues Feature, abgesehen davon, dass du es natürlich als Handheld-Spiel spielen kannst, aber das ist ja einfach der Hardware, der Switch immer nennt, dass das funktioniert, dann ist das halt echt schwierig zu sagen, das Spiel ist fast 3-mal so teuer, wenn das einzige neue Feature halt eigentlich eins ist, wo die meisten Leute sagen, ja, finde ich jetzt nicht so geil.
Ja, da kann ich auch ein bisschen vorgreifen. Ich würde auch, wäre jetzt mal so ein bisschen mein vorgreifendes Fazit vom Preisaspekt jetzt gesehen. Es ist nicht für Leute gemacht, die das auf der Wii U schon haben oder gespielt haben, weil dafür ist einfach nichts Neues drin, außer dem Funky-Modus. Und wie du schon gesagt hast, der eingebaute 2-Spieler-Modus, der ja schon drin war, aber eben jetzt durch die 2 abklippbaren Controller natürlich ein bisschen einfacher zu steuern ist. Ich habe noch mal reingehört in unsere alte Folge, Fabian. Da hatten wir uns ja auch ausgiebig unterhalten, wie ätzend das Spiel zu spielen ist mit dem Wii U Gamepad, mit diesem klassischen, das liegt ja so schwer in der Hand und ist irgendwie sperrig und so. Da musste man ja quasi den Controller noch dazu kaufen, den Pro-Controller. Hier hast du im Grunde ja alles, was du brauchst. Du hast es halt klassisch in dem Switch-Modus, du kannst es in der Docking-Station spielen, wenn du diesen Hundeblick-Controller benutzt. Oder du kannst natürlich einfach diese 2 Joypads seitlich drehen und dann zu zweit spielen. Das ist natürlich schon ein bisschen ein Komfortvorteil, dass du nicht extra Controller brauchst, aber ich finde schon auch, dass sich jetzt dieses Spiel allein durch den Schwierigkeitsgrad am besten mit dem Pro Gamepad steuert. Das ist einfach wie gemacht für dieses Gamepad. Aber es ist halt nicht mehr nötig, dir einen extra Controller zu kaufen. Das ist natürlich schon ein Vorteil. Aber ansonsten ist da nichts drin, was einen Neukauf rechtfertigt. Da bist eher du, glaube ich, die Zielgruppe gewesen, Daniel.
Ja, für mich war das natürlich jetzt eine willkommene Gelegenheit, das jetzt endlich nochmal nachzunutzen. Also ich habe zwar eine Wii U, aber die nie wirklich ausgiebig benutzt, außer halt vielleicht mal für ein Zelda. Und jetzt war das für mich halt im Prinzip einfach nochmal ein komplett neues Spiel. Deswegen habe ich da gar nicht so drüber nachgedacht. Sehe aber jetzt, wo ihr das erwähnt, durchaus die Kritik, dass man sagt, naja, das ist im Grunde halt nochmal alter Wein in neuen Schläuchen, nämlich das gleiche Spiel von der Wii U nochmal um einen Modus, den man aber im Prinzip, wenn man das gar nicht in diesem leichten Modus spielen möchte, im Grunde gar nicht haben will oder braucht. Und dann verstehe ich diese, dafür nochmal 60 € Kritik durchaus. Aber wenn man das jetzt so aus meiner Warte her sieht, und für mich war das halt ein komplett neues Spiel, dann finde ich es schon einen echt guten Plattformer, weil ihr jetzt auch gerade die Steuerung schon angesprochen habt. Das ist wirklich was sensationell. Also ich finde, die Steuerung ist so griffig und präzise. Und ich weiß nicht, Fabian, wenn man in dem Spiel stirbt, hat man immer das Gefühl, man stirbt halt, weil man einen Fehler gemacht hat und nicht, weil die Steuerung dir da irgendwie in die Parade gefahren ist.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst, diese Nachvollziehbarkeit dessen, warum man jetzt gestorben ist, weil man stirbt schon häufig im Spiel und das Spiel würde, glaube ich, auch schnell einen ein bisschen frustrieren, wenn man eben nicht wüsste, okay, ich hätte das jetzt so oder so anders machen können, weil das Spiel hat ja auch die Angewohnheit, dass wenn du es gerade mit diesem Komplettierungsanspruch spielen willst, viele Sachen, die man einsammeln kann, egal ob das jetzt ein Puzzlestück ist oder auch so ein Buchstabe, manchmal erscheinen die nur ganz kurz, weil sie irgendwie ins Bild fliegen, dann hast du eine Sekunde Zeit, darauf zu reagieren und danach ist das weg und dann kannst du es nicht mehr kriegen und sowas ist eigentlich prädestiniert dafür, den Spieler zu frustrieren, weil es natürlich auch bedingt, dass man die Level in gewisser Weise auswendig lernen muss. Und dann ist es total gut, wenn man zumindest weiß, okay, ich weiß, ich kann das so und so machen und ich bin hier jetzt runtergefallen und ich hätte das jetzt so und so machen können. Also man hat schon das Gefühl, dass man das Spiel unter Kontrolle hat und das schafft so genau diese Balance, die es braucht zwischen echt hohem Schwierigkeitsgrad und eben auch, es möchte, dass du dich mit dem Spiel auseinandersetzt und es eben auch lernst und aber auch einem Spaß, den man daraus ziehen kann.
Ja, interessant finde ich ja, dass die Retro-Studios das gleichzeitig schaffen, das trotzdem so schwerfällig zu machen. Also man steuert ja einen riesen Gorilla und einen kleinen Schimpansen und so weiter und es ist ja nicht in Super Meat Boy präzise Steuerung, Daniel. Es hat ja schon so eine Schwerfälligkeit, dass der so ein bisschen weiterläuft, wenn man loslässt und man merkt schon, dass man jetzt nicht irgendwie einen super punktuell steuerbaren Charakter hat, sondern halt so einen schwerfälligen, der dann auch irgendwie rollt und trommelt und diese Schwerfälligkeit haben sie trotzdem hingekriegt, ohne dass man so dieses Sackboy-Gefühl hat, dass man sagt, ich habe den nicht so richtig unter Kontrolle. Weißt du, was ich meine? Also dieser Sweet Spot, den haben sie irgendwie ganz gut getroffen.
Ja, weil man halt sich an die Schwerfälligkeit gewöhnt und die dann natürlich auch mit einkalkuliert in seine Steuerungsmoves. Also man weiß dann halt, ah, okay, wenn ich hier auf dem Eis laufe, dann muss ich halt ein bisschen vorher abbremsen, weil er braucht halt 3-4 Zentimeter, um zum Stillstand zu kommen. Oder ich muss halt schon ein bisschen vorher loslaufen, weil er auf dem Eis, wenn er losläuft, erstmal ein bisschen rutscht und dann langsamer erst dann Tempo aufnimmt. Und ich finde halt tatsächlich, man hat schon das Gefühl, man hat jetzt nicht so eine ganz fluffig leichte Figur, aber wie die sich verhält, ist halt immer irgendwie prognostizierbar und vorhersehbar. Und deswegen ist die Steuerung auch so griffig, weil man immer irgendwie trotzdem genau das Gefühl hat, die macht dann doch das, was man halt möchte. Und wenn man halt abstürzt, dann weiß man halt meistens, dass es daran lag, weil man halt doch zu gierig war, weil man halt gedacht hat, jetzt wollte ich da oben doch noch schnell die Banane holen oder hier bin ich jetzt zu weit gesprungen und deswegen habe ich jetzt die Eule nicht mehr auf den Kopf getroffen, aber die muss ich treffen, damit er dann hier den Salto macht und dann hier auf der Plattform landet und so. Und ich finde aber tatsächlich, dass gerade dieser Funky Shop extrem viel von dem Frust auch dann irgendwie rausnimmt. Ja. Also kurze Erklärung, es gibt auf jeder der Inseln diesen Shop, den der Fabian schon angesprochen hat. Und da kann man sich eben eine Menge Items kaufen. Also sehr angenehm fand ich auch immer diesen Immunitätstrank. Da kann man dann, glaube ich, 4 oder 5 Treffer einfach einstecken, ohne dass sie einem Herzen abziehen. Sehr wichtig auch die Panzerung für Loren, weil die Loren-Levels sind, oder die Fass-Levels, es gibt Explosionsfass-Levels, wo du so durchfliegst auf einem brennenden Fass. Die können auch schon ganz schön frustig sein, weil du halt im Grunde immer Leben verlierst, wenn du irgendwo anstößt und da fliegen eine Menge Gegenstände rum, die dir Leben abziehen können. Und das fand ich sehr angenehm, weil man sich dann halt einfach dort irgendwie Items kauft und wenn man dann weiß, ah, okay, jetzt hier in dem Endboss, das ist schon ganz schön schwer, da komme ich mit meinen 5 Herzen schon an meine Grenzen, dann kauft man sich halt irgendwie 2 so Immunitätstränke und dann schafft man es eigentlich auch. Und ich finde auch von den Leben her, man kann sich solche roten Lebensballons im Shop kaufen, aber pro 100 eingesammelte Bananen bekommt man auch einen Ballon dazu. Manchmal gibt's auch in den Levels einfach so Ballons, die man einsammeln kann. Und da hatte ich jetzt nie groß die Gefahr, dass ich wirklich Game Over gehe. Also ich hatte am Ende dann, als ich beim Endboss war, irgendwie 60 so rote Ballons, also sprich 60 irgendwie Leben. Und ich glaube sogar, wenn man Game Over geht, also wirklich alle Leben weg sind, dann kommt man einfach mit 4 neuen Ballons, die einem das Spiel schenkt, wieder zurück. Und das heißt, so wirklich knallhart wie vielleicht noch das erste Donkey Kong irgendwie auf dem Super Nintendo, wo es dann halt wirklich Game Over heißt, auch Game Over, du musst komplett von vorne anfangen, ist es dann hier auch nicht. Also da haben sie schon noch ein paar Netze eingebaut, die dich dann davor bewahren, dass du komplett alles in den Sand setzt.
Ja. Fabian, hast du es im 2-Spieler-Modus ausprobiert? Weil da sind die Luftballons ja schon ein größeres Problem.
Nee, habe ich nicht. Ich habe aber viel gelesen oder gehört darüber, dass man sich sehr gut abstimmen muss oder dass auch es eher schadet, wenn das Spieler dann spielen, die jetzt weiter auseinander liegen auf ihrem Spielerniveau. Also ich glaube, es ist deutlich anspruchsvoller, oder? Du hast es ausprobiert, ne?
Ich habe es damals ausprobiert und jetzt auch wieder mit meinen Söhnen ein paar Level gespielt. Die Koordination ist extrem wichtig, weil man eben ja nicht diesen Doppelsprung dann hat, wenn man den Didi zum Beispiel auf den Rücken hat oder diese Propellerschiene. Und das macht es zu zweit tatsächlich an vielen Stellen manchmal sogar schwieriger, weil man sich auch gegenseitig aus dem Bild laufen kann. Ah. Es macht zwar wahnsinnig Spaß, zu zweit zu spielen, aber du kannst halt als Didi oder als Donkey Kong einfach zurückfallen. Einer, der vorne ist, der hat halt immer den Fokus von der Kamera. Was aber dann auch wieder helfen kann, wenn zum Beispiel schwierige Sprungpassagen kommen, dann klettert der eine dem anderen einfach auf den Rücken. Und dann kann man sagen, mach du das. Das funktioniert natürlich nur bei dem Kleineren auf den Größeren, logisch. Also immer nur der Donkey muss dann halt die Stelle machen. Also der bessere Spieler sollte die Hauptfigur spielen. Und dann kannst du einfach auf den Rücken klettern und zugucken. Oder du bleibst einfach stehen und wartest, bis du aus dem Bild bist. Und dann wirst du nach 3 Sekunden zurückteleportiert an die entsprechende Stelle. Du solltest halt versuchen, nicht weiterzulaufen und dann runterzufallen, weil dann geht ein Luftballon flöten. Das heißt, dann kommst du als Fass wieder runtergesegelt. Ah, okay. Die normalen Fässer haben in dem Spiel dann gar keine Bedeutung mehr. Die kannst du dann nur noch als Objekte benutzen, um sie zu werfen. Und du kommst dann als Luftballon runtergesegelt und dein Partner oder deine Partnerin muss dich dann befreien. Und dadurch verliert man sehr viele Leben, also sehr viele Luftballons, aber man muss halt nicht ständig wieder von den Checkpoints neu starten, weil es muss halt mindestens einer noch auf dem Bildschirm zu sehen sein. Also der klassische Koop-Modus. Da muss man allerdings sehr viele Luftballons grinden, weil wenn dann der beschriebene Game-Over-Screen kommt, den der Daniel gesagt hat, dann kriegt man zwar 4 neue Luftballons, aber man muss halt den Level komplett von vorne starten. Ah, okay. Also es ist insgesamt, fand ich sogar etwas schwieriger, als das Spiel alleine zu spielen.
Also ich habe es auch deswegen jetzt nicht im Zwei-Spieler-Modus gespielt, weil ich es überwiegend tatsächlich unterwegs gespielt habe, weil ich jeden Tag immer relativ viel Bahn fahre. Und ich muss sagen, dafür fand ich es aber auch ein perfektes Spiel. Um so auf einer Bahnfahrt von, ich weiß nicht, einer Dreiviertelstunde, konnte man immer ganz gut so 1-2 Level wegspielen und die komplett quasi abarbeiten. Also ich habe das immer so gemacht, dass ich habe mir viel diesen Papagei gekauft in dem Shop. Der macht nämlich dann, der kräht dann immer in den Levels oder krächzt und dadurch weiß man, okay, hier sind Puzzleteile versteckt, was auch eine super große Hilfe ist. Und die Levels sind schon lang, also ich würde auch sagen, in den 6 oder 7 Welten gibt es ja in der Regel auch nur so, ich glaube, es ist nicht ganz einheitlich, aber so 6 oder 7 Levels, die in jeder Welt auftauchen, also nicht so mega viele, aber dafür finde ich, die sind alle sehr schön und sehr umfangreich gemacht und man hat auch sehr viel Dynamik in der Entwicklung innerhalb der Levels. Also es wird auch viel mit diesem Trommeln gearbeitet, dass die Affen so auf den Boden trommeln, also Donkey, und dann passiert irgendwas in dem Level zum Beispiel, dann erscheinen irgendwelche Plattformen oder irgendwas fällt um und die Levels verändern sich und ich finde, es passiert einfach wahnsinnig viel und es sind ganz viele tolle kreative Ideen in diesen Levels drin, dass man echt in der ersten Welt nach den ersten Levels schon denkt, dass da so viele schöne Ideen zusammenkommen. Also da können sich meiner Meinung nach ganz viele andere Jump'n'Run-Spiele echt was von abschneiden, von diesem Ideenreichtum, der da in den Levels umgesetzt ist.
Unbedingt. Ich fand es tatsächlich fast ein bisschen zu routiniert und ein bisschen zu wenig Überraschungsmomente. Also bis auf das eine Level am Ende, das hat so eine Schwarz-Weiß-Scherenschnitt-Optik. Das fand ich wirklich überraschend und neu. Und da war ich wirklich, holla, da kommt jetzt noch was. Aber das war dann leider das Einzige, was mich so wirklich überrascht hat. Also klar, das ist echt Meckern auf hohem Niveau. Aber ich finde, es hat halt nicht die Magie und die Überraschungsfähigkeit oder das Überraschungspotenzial jetzt von einem Mario Odyssey oder so, was irgendwie ständig mit neuen Ideen um die Ecke kommt und du wirklich alle paar Spielstunden wirklich baff bist, was da nochmal an Ideen reinkommt. Und hier fand ich das, klar, es sind immer wieder kleine witzige Gags drin, auch diese Idle-Animationen sind immer ganz ulkig, wenn du halt mal nichts machst mit den Figuren, dann fangen sie sich halt an zu langweilen und machen dann halt irgendeinen Blödsinn und so. Alles liebevolle kleine Details, aber so richtig große Überraschungsmomente, muss ich dann ehrlich sagen, habe ich da nicht erlebt. Das war dann doch alles sehr routiniert.
Okay, Überraschung ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber wenn du jetzt gerade schon diesen Vergleich ansprichst, ich muss persönlich sagen, also mir hat Tropical Freeze in seiner Art sehr viel mehr zugesagt als Mario Odyssey. Ich finde, dass genau das, was du jetzt beschreibst bei Mario Odyssey, also natürlich ist Kreativität schön und viele Ideen, aber ich finde, das Tropical Freeze ist sehr viel fokussierter und du weißt genau immer, es gibt hier die Anzahl an Levels und da sind die Puzzleteile drin versteckt und diese Buchstaben und dann ist das irgendwie auch. Und ich finde Mario Odyssey mit seiner Vielzahl, ich weiß, ganz viele Leute lieben das, aber ich fand das ganz furchtbar, dass da irgendwie weiß ich nicht, 800, 900 Monde drin sind, die völlig random und teilweise ohne Anspruch und auch ohne klares Konzept irgendwie in diese Levels geworfen werden. Also da fand ich dieses eher limitierte und etwas fokussiertere von Tropical Freeze. Also mich spricht das eher an.
Ich glaube, das ist aber, weil du einfach ein Sammler bist, ne? Also weil du tatsächlich alles einsammeln möchtest und das wirklich auf 100% erreichen möchtest. Und dann ist natürlich sowas wie Odyssey eine Katastrophe, weil 900 Sterne und man weiß teilweise gar nicht, wo die sind. Und es ist alles dann echt schwer zu erreichen manchmal, weil man irgendwie das nur mit diesem Schüttel-Move erreichen kann, wenn man die Controller in der Hand hat. Und es geht halt dann im Handheld-Modus nicht so richtig. Und das ist dann natürlich extrem nervig. Das kann ich absolut nachvollziehen. Aber wenn man so spielt wie ich und halt einfach sagt, ach, mir ist jetzt wurscht, ob ich jetzt da die 100% erreiche und ob ich jetzt mal in einem Level nicht alle Kong-Buchstaben eingesammelt habe, ist jetzt für mich auch kein Weltuntergang. Ich nehme halt das mit, was ich erreiche, was ich bekomme und dann laufe da halt einfach von vorne bis Ende durch und freue mich eigentlich auch, wenn ich das Level bis zum Ende geschafft habe. Und dann ist es halt dann doch im Vergleich dazu doch ein bisschen einfacher gestrickt. Also diese Einfachkeit, die du, also wir sind ja im Grunde der gleichen Meinung, so, bloß wir interpretieren das anders, ne? Das hat für uns eine andere Bedeutung, weil wir halt unterschiedliche Sachen aus den Spielen rausholen wollen.
Ich glaube, ich weiß genau, was ihr meint. Daniel meint eher so diese innovativen Gameplay-Elemente, wie zum Beispiel bei Galaxy. Ich finde, Galaxy ist da vielleicht ein besserer Vergleich, weil da wirklich jede Welt, jeder Planet irgendwie eine neue Spielmechanik irgendwie präsentiert und reinbringt. Und was Fabian, was du meinst, glaube ich, ist so diese kohärente Welt. Also alle Ideen, die da drin sind, die spielen mit den Elementen, die schon da sind, aber verbinden sie halt auf neue Art und Weise. Es sind gar keine neuen Gameplay-Elemente, die dazukommen, aber wie die Welt sich verändert und jeder Level mit neuen Ideen dazukommt, sei es jetzt diese brennende Tonne oder sei es die explosiven Tonnen, wo man sich so wie eine Flipperkugel durch die Gegend schießt, sei es, dass man irgendwie irgendwo trommelt und im Hintergrund diese Schiffe dann trifft und so weiter. Das meinst du, glaube ich, oder? Das ist alles so sehr, sehr stimmig in dieser Welt drin.
Ja, stimmt. Also generell stimmig ist ein gutes Stichwort bei dem Spiel auch, weil ich finde auch, was an Grafik und an Musik da drin ist, das ist schon sehr, sehr stark alles. Also ich finde, man sieht im Spiel gar nicht an, auch dass es jetzt irgendwie ursprünglich vor 4 Jahren für eine Konsole erschienen ist, die damals halt technisch schon nicht auf dem neuesten Stand war. Ich finde, es hat was sehr Zeitloses, sehr flüssig, wirklich einen wunderschönen Soundtrack, coole Soundeffekte auch. Also es ist sehr plastisch und nachvollziehbar, wenn man irgendwie rumtrommelt oder irgendwas explodiert. Ich finde, es hat so eine ganz, so einen ganz eigentümlichen Urlaubscharme auch so an sich oder so ein bisschen, also man fühlt sich wirklich auch wie auf dieser Affeninsel einfach. Das haben sie sehr gut umgesetzt.
Ja, wir machen jetzt mal so einen Super Stay Forever Moment. Fabian, die Musik ist ja von David Weiss und da hören wir doch jetzt gerade mal kurz rein. Mich auch dabei ertappt, während ich jetzt hier den Podcast vorbereitet habe, das Spiel einfach anzulassen und die Musik weiterlaufen zu lassen, weil die einfach so dermaßen gute Laune verströmen. Man fühlt sich irgendwie sofort auf diese tropische Insel versetzt.
Stimmt. Ja, kann man echt kaum besser machen in der Hinsicht. Das ist schon sehr, sehr schön alles. Sag mal, Manu, ich wollte noch mal fragen, weil jetzt wir wissen jetzt, dass ich versucht habe, es irgendwie so zu komplettieren, was ich übrigens auch wieder geschafft habe. Ich habe es tatsächlich 100% jetzt noch mal durchgespielt. Während es Daniel nicht so wichtig ist, wie ist es denn bei dir? Hast du alle Buchstaben und Puzzleteile eingesammelt?
Nee, ich war jetzt gar nicht mehr so gehuckt beim zweiten Mal, weil ich so das Gefühl hatte, das ist noch gar nicht so lang her. Ich habe mich echt gewundert, wie viele Jahre das jetzt schon wieder zurückliegt. Also ich habe dieses Spiel angefangen zu spielen, war sofort wieder begeistert und habe mich aber auch sofort wieder an Kleinigkeiten erinnert. Also ich wusste auch sofort wieder, bei dem Level, da war dieser Buchstabe hinter mir. Und es ist jetzt nicht so, dass ich alles auswendig wusste, aber dieser Überraschungsmoment, dass ich jetzt mich dann irgendwie gewundert oder geärgert oder gefreut habe über den ersten Lore-Moment oder als der erste Boss kam und so. Ich habe es dann sehr schnell wieder aufgegeben und habe gesagt, ich will wieder was Aktuelleres spielen, was Neueres, was mich irgendwie noch mehr überrascht. Ich mag das Spiel nach wie vor sehr gerne, aber mich hat es jetzt nicht mehr gefesselt, es nochmal komplett neu durchzuspielen, weil dafür ist es dann doch noch nicht lang genug her.
Ja, ich hatte
von daher habe ich es jetzt bei der neuen Version nicht nochmal gespielt. Ich habe den Funky-Modus dann mal kurz ausprobiert,
aber da habe ich dann noch weniger Bock drauf gehabt, weil das war ja dann wirklich alles weg, was der Reiz dieses Spiels ausmacht mit den Sachen kaufen im Shop und so weiter. Von daher, nee, habe ich jetzt nicht nochmal durchgespielt.
Ich hätte es wahrscheinlich jetzt auch nicht nochmal gespielt, vor allem nicht nochmal komplett, wenn es nicht eben jetzt unterwegs funktioniert hätte. Für zu Hause wäre mir jetzt wahrscheinlich auch die Zeit zu schade gewesen, weil ich einfach noch einen Riesenstapel an aktuellen Spielen hier liegen habe. Aber ich sag mal, auf der Switch gibt's ja relativ viel an Ports, ob das jetzt eben aus dem AAA- oder Indie-Bereich ist. Und ja, dann finde ich es auch okay, das unterwegs nochmal zu spielen, weil natürlich hat's mir dann auch schon wieder Spaß gemacht und man war so ein bisschen motiviert, sich einfach da wieder reinzufuchsen und wieder alles zu sammeln. Aber ja, es stimmt schon. Also jetzt zu Hause, wenn man jetzt eh nur primär auch das Zuhause spielt und man hat auch Zugriff auf eine Wii U-Version, dann ist es Quatsch, das jetzt noch mal A, sich zu holen und B, vielleicht auch in der Tiefe noch mal zu spielen.
Aber funktioniert auch im Handheld-Modus überraschend gut, muss ich sagen. Also, weil ihr habt ja schon angesprochen, dass es auf der Wii U mit dem Wii U-Pad nicht so gut funktioniert und da immer etwas fummelig war. Aber das kann man wirklich auch problemlos unterwegs spielen, obwohl es ein Plattformer ist, der halt oft sehr präzise und genaue Steuerung voraussetzt, muss ich sagen, ich habe es auch ein paar Mal im Handheld-Modus gespielt, lief auch problemlos und ich hatte nie das Gefühl, dass ich da irgendwie benachteiligt bin, weil ich es halt jetzt nicht mit dem Pro-Controller vom Fernseher spiele.
Ja, das stimmt, ich hatte ein bisschen Bedenken vorher, weil natürlich das Spiel ursprünglich auch für einen großen Bildschirm konzipiert war. Es gibt ja auch einzelne Stellen, das Spiel arbeitet ja auch ein bisschen mit der Nähe der Kamera, also es gibt manchmal Stellen, wo man sehr nah an den Figuren dran ist, weil es auch so, man kann manchmal die Tiefe des Bildschirms springen auf eine andere Ebene oder in eine Ebene weiter nach vorne. Und dann werden die Charaktere auch ein bisschen kleiner und das hätte schnell an so einen Punkt geraten können, wo man sagt, okay, das ist auf dem Handheld jetzt echt schlecht erkennbar. Ich weiß nicht, ob sie da manuell nochmal nachkorrigiert haben oder ob das einfach so funktioniert hat, aber tatsächlich ist es kein Problem. Und während man bei anderen Switch-Portierungen von großen Spielen ja schon gesehen hat, also keine Ahnung, diese Bethesda-Spiele, die alle so wahnsinnig kleine Fonts und sowas dann haben, wo man sieht, okay, das ist eigentlich nicht dafür gemacht, aber ja, wie du schon sagtest, das Tropical Freeze, sehr cool auch als Handheld-Spiel.
Also von daher auch durchaus Vollpreis nochmal gerechtfertigt, Daniel, würdest du jetzt auch sagen, es fühlt sich nicht wie ein Port an, oder? Es fühlt sich an, als wäre das jetzt wirklich eine komplett neue Version. Wenn man noch nie was von dem Wii U-Teil gehört hat, würde man das, glaube ich, nicht erahnen, sehen oder irgendwie merken, dass das Spiel von 2014 war.
Nee, weil tatsächlich kommt da auch das, was Fabian als Zeitlosigkeit bezeichnet hat. Also ich finde halt so ein guter Plattformer, der war halt vor 10 Jahren cool, der wird's auch in 10 Jahren noch sein, weil das ist halt einfach so ein zeitloses Genre und deswegen ist da auch dieses Fazit, was ihr am Anfang gesagt habt, wenn man das Spiel noch nie gespielt hat und jetzt erst mit der Switch die Möglichkeit dazu hat, dann sollte man es auf jeden Fall sich anschauen. Wenn man halt die Wii U-Version schon hat und kennt und auch schon sehr ausgiebig gespielt hat, dann, ja, würde ich schon auch sagen, muss man halt erst nochmal in sich gehen, ob man da wirklich nochmal die 60 Euro oder 50 oder was es sind, dann investieren möchte, weil da ist es dann schon nochmal eine Frage, ob man halt das gleiche Spiel, und das ist es halt de facto, dann nochmal kaufen möchte.
Vielleicht noch einmal perspektivisch gefragt, jetzt steht ja die E3 schon vor der Tür und es gibt ja viele Gerüchte, was die Retro Studios jetzt machen. Würdet ihr euch jetzt freuen, wenn jetzt die Ankündigung auf der E3 wäre, okay, hier ist das dritte Donkey Kong Country Spiel, damit man auch daraus wieder eine Trilogie gemacht hat? Oder werdet ihr eher enttäuscht, weil ihr sagt, naja, die hätten jetzt schon mal irgendwie in den letzten Jahren auch was Neues machen können oder ein anderes Nintendo-Franchise bearbeiten oder whatever? Wie sieht's da bei euch aus? Ich bin da selber unentschlossen, muss ich sagen. Ich würde es natürlich cool finden, aber ich glaube, dass man halt keinen großen Wow-Effekt hervorrufen wird, wenn man jetzt sagt, ja, hier ist das nächste Donkey Kong-Spiel.
Kann man natürlich jetzt auch so sehen, dass sie sagen, das Tropical Freeze kam jetzt noch mal als Vorbereitung für die E3-Ankündigung oder so, gell? Könnte ja durchaus auch ein Hinweis sein. Es gibt ja ein Unannounced Project, an was die arbeiten, da weiß man halt noch nicht genau, was es sein. Also ich würde ihnen natürlich wünschen, dass das irgendwie so was Großes ist wie Metroid Prime oder sowas, aber dass das kommt, ist ja eh auch klar. Ich weiß nicht, ob die Retro-Studios das jetzt wirklich machen oder ob sie vielleicht noch Ressourcen haben für noch ein Donkey Kong. Ich glaube nämlich auch, dass es durchgesickert ist, dass Metroid Prime 4, oder ist es dann genau, nicht von den Retro-Studios ist. Von daher haben sie ja eigentlich genügend Ressourcen. Und da würde sich ein neues Donkey Kong ja durchaus anbieten, weil die haben ja mit beiden Teilen, also auch mit dem Donkey Kong Country Returns und auch die 3D-Version, durchaus große Erfolge gefeiert. Also vielleicht hat Nintendo gesagt, jetzt macht mal bitte nochmal einen Donkey Kong. Also ich würde mich nicht daran stören, sagen wir es mal so.
Ich vermute halt tatsächlich, dass diese Switch-Version jetzt so ein bisschen so eine Fingerübung war halt, ne? So, hey, versucht euch mal mit der neuen Plattform zu vertrauen und das könnt ihr doch am besten machen, indem ihr einfach einen Port nehmt eines bestehenden Spiels. Da braucht ihr nicht bei Null anfangen und das Rad neu erfinden, sondern ihr nehmt einfach eure Software und schaut, ob ihr die auf die Switch bekommt und dann könnt ihr damit ein neues Spiel machen. Ob das aber jetzt auf der E3 schon angekündigt wird, weiß ich nicht, aber tendenziell, ich meine, wenn eine Firma zu ihren Marken treu ist, dann ist es doch Nintendo und deswegen würde mich jetzt es nicht wirklich überraschen, wenn ein neues Donkey Kong Country da jetzt käme und warum nicht? Also ich habe ja gesagt, so Plattformer finde ich eigentlich zeitlos cool, würde mich da auch freuen, wenn ein neuer Teil käme.
Ja, was glaubst du denn, Fabian?
Ja, ich weiß es offen gesagt nicht. Also ich kann mir beides vorstellen. Ich glaube, dass man halt wie gesagt keine Begeisterungsstürme hervorruft. Ich weiß es nicht. Also sinnvoller wäre es wahrscheinlich, es wäre was anderes. Irgendwas, wo die Leute schon 100 Jahre drauf warten. Es gibt ja ein bisschen dieses Gerücht zu diesem Crossover aus F-Zero und Star Fox, dass da was kommen soll. Aber das ist jetzt natürlich alles so eher aus dem Reich der Fabeln. Nee, ich glaube, die sollen lieber was anderes zeigen jetzt. Ich glaube, die Switch kann irgendwie ein paar Ankündigungen von großen High-Profile-Titeln jetzt ganz gut gebrauchen. Also ich meine, es gibt eine ganze Menge an Spielen, die ganze Zeit erscheinen. Aber es fehlen so ein bisschen jetzt die Highlight-Titel, die jetzt gerade so in der Pipeline sind. Also ich glaube, wenn die was anderes machen würden, würde es tendenziell mehr einschlagen.
Ich drücke ja so ein bisschen die Daumen, dass sie ein F-Zero machen dürfen.
Das wäre toll.
Das wäre ja tatsächlich fantastisch. Ich wundere mich aber tatsächlich so ein bisschen, dass man die Metroid Prime-Serie dann im anderen Studio gibt, obwohl die Retro-Studios ja jetzt gerade Zeit hätten. Also das verstehe ich so ein bisschen nicht an der Sache. Ob das dann in ein anderes Genre geht oder in eine andere Richtung. Also da muss ja irgendwie eine Strategie dahinter sein, den bestehenden Retro-Studios diese Marke nicht zu geben, oder? Die ja etabliert haben.
Ja, das stimmt. Also vielleicht, ich meine, vielleicht kommt jetzt zur E3 noch raus, dass sie doch daran irgendwie mitarbeiten. Also irgendwas müssen sie ja gemacht haben. Aber was genau, weiß man nicht. Ich glaube, es war ja generell schon eine große Überraschung, als jetzt rauskam, dass sie selber die Portierung für die Switch gemacht haben von dem Tropical Freeze, weil bei dem 3DS-Port damals hat es ein anderes Studio gemacht, da war Retro gar nicht involviert. Das haben sie abgegeben. Das haben sie jetzt selbst gemacht, aber wie Daniel schon sagte, vielleicht ist das so ein bisschen, um sich mit der Hardware schon mal einzugrooven. Aber was sie jetzt machen, also F-Zero fände ich toll. Oder von mir aus können sie auch mal Wave Race machen. Wave Race fände ich auch toll.
Oh ja, aber am Ende wird es wahrscheinlich Diddy Kong Racing 2.
Also wenn tatsächlich Port, dann wäre ja auch Samus Returns, diese 3DS-Version, noch mal auf der Switch was ich sehr cool finden würde, weil das ist eigentlich ein hervorragendes Spiel und das würde ich tatsächlich gerne auf der Switch noch mal sehen. Klar, da werden die meisten Leute auch wieder gähnen und sagen, das sind alles nur Ports, was die Switch bekommt. Aber mein Gott, lieber ein guter Port als ein schlechtes neues Spiel, sag ich da.
Ja, aber was tatsächlich wirklich fehlt, hat der Fabian schon recht, ist eigentlich jetzt so ein richtiger Knaller für die Switch. Also irgendwas ganz Exklusives. Und weil momentan, also jetzt gerade in den letzten 6 Monaten, ist ja fast nichts erschienen, außer Ports oder Indie-Umsetzungen für die Switch.
Also gut,
da fehlt gerade wieder so der neue Hit irgendwie.
Es kommt ja Smash Bros. Raus, aber das ist leider was mich persönlich schon immer relativ kalt lässt. Genau. Ich kann damit nicht so viel anfangen.
Und Mario Tennis Aces, also bitte.
Oh, ey, mit Mario Tennis, ich habe eigentlich Bock drauf, ich liebe die alten Teile und so, aber das haben sie natürlich zwischendurch sehr verbrannt, weil es immer wieder diese sehr lustlosen Fortsetzungen gab, ohne richtige Singleplayer-Kampagne und mit echt dünnem Umfang. Also ich bin da ganz guter Dinge, weil alles, was man jetzt hört und liest darüber, sieht ganz gut aus, aber auch das ist natürlich kein Spiel, was jetzt neben einem Red Dead Redemption 2 oder so auf der E3 so einen System-Seller-Status hat, wo die Leute sagen, ja, ich renne sofort in den Laden und hole mir wegen Mario Tennis eine Switch jetzt. Also sowas meine ich halt eher vom Status.
Vielleicht kommt ja sowas auch von außerhalb. Also es gibt ja immer noch Gerüchte, dass Diablo 3 für Switch kommt. Und das wäre dann tatsächlich ein System-Seller, weil ich glaube, Diablo, wurscht, welche Plattform das bekommt, das holt sich dann tatsächlich einfach, glaube ich, jeder nochmal.
Stimmt, das würde ich auch machen, wäre ich sofort dabei. Ja, genau. Obwohl ich das, glaube ich, für 3 Plattformen schon besitze ungefähr.
Und durchgespielt hast und alle Buchstaben gesammelt hast, die es gar nicht gibt.
Die werden in der Switch, kommen die dann aber dazu, da kannst du überall Buchstaben sammeln dann.
Ja, stimmt, man hat dann Gastcharaktere. Genau. Man läuft dann mit dem Typen aus Pokémon rum und sammelt,
Kong-Buchstaben. Oh, das wäre tatsächlich sehr witzig, wenn es da Gastcharaktere gäbe.
So ein Hotz mit Nintendo-Charakteren, oder? Das wäre doch auch was. Crossover mit allen Charakteren. Aber das gibt's ja schon, das nennt sich ja Smash. Aber da kann ich persönlich auch nicht viel mit anfangen. Deswegen bin ich gespannt auf die E3. Mhm. Wir werden uns natürlich auch ausführlich darüber wieder über die Nintendo-Pressekonferenz unterhalten. Vielleicht mit dir, Fabian. Ich hau dich einfach mal an.
Mich gerne an, dann, ja.
Ja, das machen wir. Und dann sind wir gespannt, was die Retro-Studios machen. Das war's für heute mit unserem Podcast zu Donkey Kong Country Tropical Freeze. Jetzt neu für die Switch und durchaus lohnenswert, wenn man es noch nicht gespielt hat. Dann danke ich dir an dieser Stelle, Fabian, für deinen Besuch.
Vielen Dank für die Einladung.
Und von dir hört man natürlich mehr bei Super Stay Forever, bei stayforever.de. Und natürlich sieht man dich hin und wieder auch bei den Rocket Beans irgendwo rumhuschen, auch wenn du eher wahrscheinlich mehr im Background unterwegs
genau.
bist neuerdings.
Genau. Ja, so ist das.
Wunderbar. Dann bis morgen. Auch an dich. Tschüss, Daniel. Wir hören uns morgen wieder. Ciao.
Ciao.
Tschüss.